Ich bin übrigens, muss ich einmal sagen, ich bin sehr dankbar an dieser Stelle. Vielen Dank an Cem Özdemir. Und möglicherweise als Vorsitzender der Jungen Union Gütersloh, vielleicht komme ich deswegen nochmal auf die Idee, die Grünen zu wählen. Weil danke für den Satz. Endlich kann ich, wenn ihr mich unterbrecht, sagen,
ja,
haltet bitte mal die Fresse, ich rede gerade.
Halt's Maul, ich red grad. Ja, ich red, aber es ist schon mit so einem leichten, mit dem schwäbischen Idiom, aber halt's Maul, ich red grad.
Aber bitte sagen.
Das ist gut, weil weder Cem Özdemir noch dir höre ich gerne zu.
So.
Bitte sagen, nicht vergessen.
Schon mal.
Bitte sagen, nicht vergessen.
So.
Ich wollte, weil es ganz oft ja zu kurz kommt, heute mal Mike Nöcker als erstes vorstellen bei unserer Vorstellungsrunde.
Ja.
Er kommt aus Gütersloh. Er muss jede Woche mit uns Schweinen arbeiten und hat trotzdem kein Corona. Hier ist Mike Nöcker.
Ja. Euch zerfleische ich heute, das weiß ich. Es erinnert mich auf jeden Fall, diese Tage werde ich immer wieder an mein erstes Praktikum erinnert und an den großen Claim, den es damals gab für Tönnies Fleisch. Wenn andere noch hinterm Fleisch herjagen, machst du schon wieder Wurst, mein Freund.
Das ist wirklich unfassbar.
Es gibt eine Simpsons-Folge, wo sie probieren, Springfield bekannter zu machen und deshalb die Bekanntheit von Seinfeld unterlaufen wollen. Was ja. Ähnliches habe ich heute mit euch vor. Ich habe den Anfang eines anderen Podcasts geklaut. Pass auf, wir tun jetzt so, als wenn es gerade losgeht. Ich weiß nur, dass Hermann Gerland gesagt hat, dass ich heute Abend Bourbon Cola oder sowas trinken soll. Das ist sein Lieblingsgetränk, das er sich jeden Abend gönnt. Das ist der wunderbare Hansi Flick aus seinem neuen Album Mir san mir, die 8. Meisterschaft in Folge, Bitches. Damit willkommen zu Fußball MML. Mir gegenüber sitzen wie immer der wunderbare Mike Nöcker und Michael Beisenherz aus Castrop-Rauxel. Und damit kann's losgehen.
Aber wir haben an dieser Stelle, genau, muss man aber auch mal sagen, wir haben an dieser Stelle die Werbung vergessen. Also es kann ja eigentlich noch gar nicht losgehen, weil wir noch gar nicht geworben haben.
Herzlich willkommen zu dem Podcast für Fußball-Konnoisseure, gemischte Hacke. Ne? Ja.
Sehr schön. Also, habt ihr so viel Muße, dass wir vielleicht kurz einmal unseren heutigen und neuen Werbepartner zum ersten Mal, herzlich willkommen zum ersten Mal bei Fußball MML, Kia, the power to surprise. Kia ist ja der fünftgrößte Automobilhersteller der Welt und hat ja im Grunde genommen das volle Sortiment, also vom kleinen City-Stadtflitzer bis hin eben zum SUV und jetzt eben ein neues Modell, den Kia X-Seat. Das ist ein Crossover und ist das neueste Mitglied der Kia-Familie, besteht aus ja dem Seat, dem Seat Sportswagen und dem Pro Seat. Der Kia X-Seat ist Gewinner des goldenen Lenkrads, hat zahlreiche Vergleichstests gewonnen, unter anderem eben Autobild und so weiter und so fort. Und es gibt den Kia X-Seat auch als Plug-in-Hybrid, also einer Mischung aus Elektroantrieb und klassischem Verbrennungsmotor, optimal für die Stadt, um die meisten Strecken eben elektrisch zu fahren. 58 Kilometer kommt man mit elektrischem Strom aus. Der Rest geht natürlich, wenn man länger fahren muss, wenn man auf die Autobahn fahren muss, geht natürlich dann eben ganz normal mit Treibstoff. Und es gibt ein Angebot, gültig bis Ende Juni, also bis zum 30.06.2020, da kann man nämlich den Kia X-Seat und weitere Crossovers und SUV-Modelle bei Kia mit 0% finanzieren. Das Ganze ohne Anzahlung und das vielleicht gerade jetzt so in Krisenzeiten, wo es bei dem einen oder anderen finanziell vielleicht etwas hakt, keine schlechte Idee. Wir packen übrigens den YouTube-Link für den Spot in die Shownotes, dann könnt ihr euch das Auto mal angucken. Ist auf jeden Fall unser heutiges Angebot hier bei Fußball MML.
Kia, da kriege ich Plug-in. Verstehst du?
Natürlich verstehen wir
für
das.
Für die Kinder der 90er.
Oder auch X-Seat, das ist unser Gebiet. Zwei singende Caballeros auf dem bombenden Beat. Einfach Seat. Das ist aus Berlin hier. Ey, komm, dickes B oben an der Spree. Heute live aus Zürich.
Ja, ja. Ich bin ein Stück weit beeindruckt und würde sagen, Herr Kapellmeister, Musik bitte. Und damit, Freunde, begrüße ich zu einer weiteren Ausgabe von Fußball MML, dem Fußball-Podcast für die Saison 2019-2020. Spannende Entscheidungen, die noch anstehen. Zum Beispiel, wer wird deutscher Meister? Wissen wir das schon? Ist das schon geklärt an dieser Stelle? Vielleicht weiß Micky Beisenherz mehr. Ich begrüße ihn auf jeden Fall jetzt recht herzlich.
Um ehrlich zu sein, habe ich es eigentlich schon vor 33 Spieltagen gewusst und sehe mich in meiner Befürchtung bestätigt.
Ich werde darauf nochmal zurückkommen bei unserer Best-of-Sendung, dem Rückblick der Saison, wo wir natürlich so sicher waren. Also man muss ja nochmal gucken, ne? 14. Spieltag lagen sie auf Platz 7, 7 Punkte hinter Borussia Mönchengladbach. Was haben wir uns das Maul zerrissen? Niko Kovac war noch Trainer und wir wussten, dieses Jahr machen es die Dortmunder. Oder warum nicht mal Leverkusen?
Ja, so. Ich hatte darauf getippt, dass das möglicherweise die einzige Prognose von Fußball MML ist, die tatsächlich mit großer Regelmäßigkeit dann immer eintritt, dass Bayern Meister wird. Aber nein, wir haben es sogar geschafft, auch andere noch zu Meistern zu machen. Hat super
geklappt. Ja, aber diese Momente, wo man sich dann totlacht und hey, Niko Kovac und die Bayern am Arsch und wie lustig ist das alles, das sind ja Dinge, die sind ja dann Labsal für die Seele, aber insgeheim ahnt man ja schon, dass das ganze Ding nicht gut ausgehen würde. Also diese Saisondellen bei den Bayern, das machen die, glaube ich, auch, um uns alle noch so ein bisschen bei der Stange zu halten, wissend, am Ende halten sie ja doch die Schale hoch. Also von daher freuen wir uns über die Momente, in denen wir so eine, sagen wir mal, so eine Suggestion bekommen, dass die Saison anders laufen könnte. Und tief drin wissen wir eh alle, komm, wir ahnen, wer da nach 34 Spieltagen wieder mit der Schale steht. Und
aber man muss einfach nochmal festhalten, vom 14. auf den 33. Spieltag haben sie dem damaligen Tabellenführer Gladbach gegenüber 24 Punkte gut gemacht. Ja. Von 7 zurückliegend auf 17 vor auf Gladbach, die jetzt auf 4 sind, dank Hertha BSC. Es ist schon irre. Wunderbarer Text von Christoph Knäher in der Süddeutschen. Der Hansi fährt jetzt selbst. Einfach die Würdigung, die Hansi Flick auch verdient hat. Also nach diesen Spielen, er hat dann übernommen und bricht ja gerade alle Rekorde, was wir ja auch nicht für Möglichkeiten haben. Ich glaube, wir haben ja auch gesagt, jetzt kommt da der Hansi. Ja gut, der hat halt mal Standardsituationen mit Jogi Löw, für Jogi Löw, genau. Standardsituationen einüben lassen im Campo Bahia, aber das war's dann auch. Er hat uns allen gezeigt. Er hat uns eines Besseren gelehrt.
War das dieser eine Moment, wo wir bei MML mal mit unserer Einschätzung falsch gelegen haben?
Ja, das ist ja. Habe ich eigentlich schon, übrigens, ich bin noch gar nicht durch, ne? Also eigentlich müsste ich ja jetzt sagen, halt bitte die Fresse, ich rede gerade, hier ist Lukas Vogelsang.
Ja, ist richtig. Stimmt.
Dankeschön, Mike.
Gerne.
Danke.
Gerne.
Du bist ja auch für mich, was für den HSV die Nachspielzeit ist.
Oh, wollen wir heute mal über den HSV reden? Geil.
Es ist doch eigentlich heute eine Sendung, die sich irgendwie zwischen dem Rheinland und Hamburg abspielen muss, oder?
Im Grunde schon.
Ja, vielleicht nehmen wir die Weser noch mit, oder?
Ja, wir können noch mal einen Blick nach Dresden werfen. Da ist ja, was Interviews angeht, ja auch eine ganze Menge los gewesen. Können wir vielleicht auch noch mal ein Auge drauf halten, auch im Sinne der von uns in der letzten Woche ja auch diskutierten Fragetechnik seitens der Reporter. Können wir heute vielleicht auch noch mal ein Auge drauf halten?
Ja, also vor allen Dingen auch die wunderbare Geschichte von Chris Löwe, ne? Erst ein sehr emotionales Interview und sagen, da müssen sich die Herrschaften bei der DFL auch mal anschauen, was sie hier fabriziert haben und dann im nächsten Spiel direkt Platzverweis.
Ja. So, Fußballmafia DFL, hast doch gesteuert.
Es waren so unfassbar viele Geschichten und wir haben eine Zuschrift bekommen von einem Hörer auf Facebook, der sagte, das Beschissene an englischen Wochen ist, 2 Spieltage, aber nur einmal Fußball MML. Und ich finde, das merkt man dann immer, wenn man nach den englischen Wochen rauskommt, die Bayern sind Meister geworden, das ist jetzt schon wieder fast eine Woche her. Ja. Und dazwischen hat Bremen sich noch derart gegen Mainz blamiert, dass Kofeld jetzt am 33. Spieltag plötzlich leer war. Was war er denn dann vorher, ist die Frage. Und ja, was sind sonst die Geschichten? Also der HSV liefert, ne?
Ja, der HSV liefert auf jeden Fall. Und zwar richtig.
Ich sag mal, Leute, in unsicheren Zeiten, wo alles irgendwo unsicher ist und man nichts mehr weiß, ist doch der HSV, mein HSV, so ein sicherer Hafen der Beständigkeit. Ne? Ich hätte mir selbst das gegönnt. Ich hätte mir das gegönnt, erste Liga. Das
ist richtig bescheuert, Alter.
Ja, ich hätte mir das gegönnt. Ja, aber man muss jetzt wirklich einfach mal sagen, Helm-Peter ist der Einzige, der durchweg immer die gleichen guten Leistungen gezeigt hat, immer mit demselben Einsatz und auch keine Angst in der 94. Minute. Aber der HSV ist doch ein gutes Beispiel dafür, wie auch so eine nicht nur eine Mir ist an mir, sondern halt eben auch so eine Versagens-DNA in so einen Verein übergehen kann. So, sonst passieren solche Dinge ja nicht.
Einsickert.
Ja. Weil sonst passiert sowas ja nicht in der 94. Minute, sondern der tiefe Glaube an das eigene Versagen ist einfach da. So, dass man so nach dem, also das umgekehrte Prinzip des weiter, immer weiter, ist in diesem Falle dieses, ja, auch in der 94. Minute, wir können es noch schaffen, uns das alles zu versauen. Und dann klappt das auch.
Es ist das Gegenteil. Es ist das Gegenteil von mir ist an mir, ne?
Also es ist ja so. Und vergesst ja nicht, weiter, immer weiter ist im Volksparkstadion entstanden.
Das stimmt,
du hast recht. Der HSV führte durch Barbares. Kahn, der Einzige, der noch stand, während alle seine Mitspieler auf den Boden zusammengesackt waren, richtete sie wieder auf und sagte, weiter, immer weiter. Der Blick ging zur Uhr und dann das 1:1 durch Anders. Und liebe Grüße an alle Schalker, die, glaube ich, seit diesem Saisonfinale kein Spiel mehr gewonnen haben.
Es heißt ja, ist richtig, es heißt ja auch nicht umsonst, Abpfiff ist, wenn das Urvieh mit der Eckfahne wedelt.
Naja, aber ich meine, wenn wir schon mal über diese Geschichte Hamburger Sportverein gerade reden, dann muss man auch, glaube ich, zumindest einmal die Entstehung dieses Tores in der 94. beziehungsweise 95. Minute letztlich sprechen, weil wir reden von Abstoß vom HSV. Also der Angriff ist sozusagen durch den HSV selber eingeleitet worden. Und zwar dadurch, dass nach Abschlag Pollersbeck ungefähr 8 Spieler in der Hälfte von Heidenheim gewesen sind, die dann den Ball verloren haben und klassisch ausgekontert worden sind. Und da muss man sich natürlich mal fragen, was steckt eigentlich in dieser Mannschaft? Was steckt für ein Verständnis in dieser Mannschaft, dass du in der 94. Minute, wo du noch eine halbwegs okaye Ausgangssituation hast, nämlich die, dass du einfach danach nur dein Spiel gewinnen musst, um die Relegation zu erreichen. Du sagst es ja schon.
Spätestens als sie gespürt haben, dass sie eigentlich nur noch das eigene Spiel gewinnen müssen, um die Relegation zu schaffen, war ja klar, das geht in der Buchse. So, das ist wie Lotto-Lothar, der Geld nicht behalten konnte, der mit Geld nicht, also so wie manche mit Geld nicht umgehen können und das dann ausgeben, weil sie es nicht ertragen. So ist es beim HSV. Sie können mit einer gewissen Punkteausbeute nicht umgehen. Das muss einfach.
Oder wie es bei uns in der Berliner Eckkneipe heißt, ja, das Geld, das ist heiß an den Finger. Das muss weg.
Das ist
heiß an den Finger.
So. Ja, das ist das. Ja.
Aber ich glaube, die HSV-Profis waren komplett von der Versuchsanordnung überfordert, nämlich diesen Spagat im Kopf gewinnen müssen, um den VfB Stuttgart unter Druck zu setzen, nicht verlieren dürfen, damit Heidenheim nicht an ihnen vorbeizieht. Und dann weißt du plötzlich in der 94. Minute nicht mehr, was du machst. Spielst du jetzt doch noch aufs 2-1? Ja, kann man aber auch einfach das 1:2 kassieren. Herzlichen Glückwunsch, HSV. An dieser Stelle aber nochmal, wie bei jeder richtigen Netflix-Serie, die der HSV ja irgendwann sein wird, nochmal ein Recap. Seit dem Neustart nach der Corona-Pause hat der HSV in Fürth 2:2, 90+4. In Fürth ist das 2:2 gefallen, 90+4. In Stuttgart 2:3 nach 2:0, das entscheidende Tor der Stuttgarter 90+2. Und gegen Kiel fiel das 3:3 auch 90+4. Das heißt, es ist das vierte Spiel seit der Corona-Pause, wo du das am Ende in der Schlussminute oder in den letzten Minuten vergeigst. Das ist ja gar kein Zufall mehr.
Ja.
Was mir ein bisschen auf den Sack geht an dieser Stelle, ich hatte gehofft, der Hamburger Sportverein steigt auf, bleibt dann auch in der Liga und zwar für immer, also so, dass sie irgendwann die Uhr wieder anknipsen können, 50 Jahre später, weil dann für immer doppelter Derby-Sieger, das schafft der FC St. Pauli auf keinen Fall jemals wieder. Lege ich mich jetzt schon so fest, um das auf jeden Fall auch zu einer der nicht erfüllten MML-Prognosen zu machen. Aber das wäre natürlich mein persönlicher Traum gewesen, einfach doppelter Derby-Sieger in einer Saison sowohl hüben wie drüben gewonnen. Ja, nun müssen wir nächstes Jahr also wieder ran.
Davon ist wohl auszugehen, ja. Das ist richtig. Aber jetzt gibt's ja noch ein weiteres Nordderby, so wie es aussieht. Also die zweite Liga ist ja, was das angeht,
ist die Oberliga Nord.
Wahrlich nicht. Es ist die Oberliga Nord. Ja. So, dann ist Hannover dabei, ist Bremen dabei, Pauli dabei. Ist die
Oberliga vergiss nicht, von unten können auch noch Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock kommen.
Ja.
Und während ich heute
Nord und Totschlag nächste Saison, ja, zweite Liga.
Während ich heute gehört habe, dass der einzige Nordverein in der Bundesliga dann Hertha BSC ist.
Hertha, ja, der Nord- ich dachte, Wolfsburg ist dann der, Wolfsburg ist doch immer dann der Nordclub.
Aber Hertha ist der nördlichste.
Ja,
Hertha
ist der nördlichste Club. Der Witz ist, da muss ich mir als Hertha-Fan wieder den Mist nächste Saison anhören, dass wir zum Derby nach Wolfsburg fahren. Ey, das ist das absurdeste, sinnfreiste Derby der ganzen Bundesliga. Also kompletter Quatsch, muss ich. Aber trotzdem, es ist eine Zäsur, wenn Werder Bremen wirklich absteigen sollte, und dazu kommen wir ja noch, dann hast du mit dem HSV, mit Werder, vielleicht auch noch mit dem KSC und so, du hast wirklich große Vereine in der zweiten Liga, während unter den Top 7 vier der sogenannten Werksclubs jetzt sind in der Bundesliga. Also du hast Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg und Bayer Leverkusen unter den Top 7. Das hat's ja in der Ballung auch nicht gegeben. Also dass sich jetzt wirklich das Kapital, dass sich wirklich die Konzerne durchsetzen, hat die Bundesliga in der Form auch nicht gespiegelt in den letzten Jahren, weil immer mindestens ein oder zwei, also muss man ja nur an Hoffenheim, wenn die immer am letzten Spieltag als Abstiegskandidat noch nach Dortmund gefahren sind. Also immer ist ja einer ausgezuckt, mindestens. Und jetzt haben sie alle mal gesagt, ja, machen wir mal die Saison einfach das Beste draus. Und man muss halt auch sagen, Hoffenheim und Wolfsburg profitieren extrem von diesem Schneckenrennen im Mittelfeld, weil da wären sonst andere Teams an deren Stelle gewesen. Aber so ist es natürlich, wenn du dann die Tabelle nimmst und sagst, oh Gott, diese vier Clubs, ja, die Geldclubs, der Dosenclub, der Pillenclub, die sind alle unter den Top 7 und in der zweiten Liga spielen Werder und der HSV, dann siehst du halt auch, wie die Bundesliga sich in den letzten 10 oder 11 Jahren verändert hat, weil erinnert euch, vor 11 Jahren haben sich der HSV und Werder Bremen noch 4-mal getroffen und davon 2-mal im Europapokal-Halbfinale. Das ist jetzt auch nicht so ganz ewig her, die Papierkugel.
Ja, das stimmt.
Man muss dazu sagen, du hast natürlich die Vereine, die du gerade genannt hast, sind natürlich alles auch Vereine, die sehr ruhig und sehr professionell geführt werden, ne? Während wir mit dem ersten FC Nürnberg beispielsweise gerade einen Verein haben, der gegen den Abstieg als Absteiger aus der Bundesliga jetzt sogar gegen den Abstieg aus der zweiten Liga kämpft. Wir haben sowieso ja schon in den letzten Jahren Vereine wie 1860 München oder den ersten FC Kaiserslautern gesehen, wo es wahnsinnig viel Unruhe auch gegeben hat.
Die Region, wer denkt denn an die Region?
kann ich daran erinnern, dass es in dieser Saison beim Hamburger Sportverein die Posse um den reichen Fan Klaus-Michael Kühne gegeben hat.
Der wie
quasi Donald Trump irgendwann nachts zum Computer gegriffen hat und eine E-Mail geschrieben hat, die dann in der Zeit gelandet ist und zwei Wochen später war der Vorstandsvorsitzende entlassen.
Eigentlich wollte er nur nachts die Tastatur an seiner teuren japanischen Toilette betätigen. Plötzlich war eine E-Mail an den HSV geschrieben.
Ja. Das wird jetzt auch verfilmt als Sat.1 Filmfilm, Die Passion des Despoten. Die Klaus-Michael Kühne-Story.
Genau.
Also, aber ey, ich muss dir mal ganz kurz dazwischen grätschen, weil wir was verpasst haben.
Du
hast gerade über Nürnberg gesprochen, sonst vergesse ich das. Micky wird ja irgendwann wieder in den Doppelpass gehen, deswegen pass auf, jetzt der Jingle.
ist noch nicht sicher.
Für den Doppelpass mit Lukas und Mike.
Okay, weil ich mach dich jetzt, Micky, fit für den Doppelpass. Der erste FC Nürnberg hat an den letzten beiden Spieltagen meiner Meinung nach einen historischen Rekord aufgestellt. Sie haben nämlich erst auswärts in Wien Wiesbaden 6-0 gewonnen und haben dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart 6-0 verloren. Und ich glaube, das hat noch nie ein Verein in der Bundesliga-Geschichte, also jetzt ein Grüße an die Schwarmintelligenz und an Pit Gottschalk, 6-0 auswärts gewinnen, 0-6 zu Hause verlieren in einem Back-to-Back-Spieltag, das gab's, glaube ich, noch nie.
Ja, das scheint mir auch, aus meiner persönlichen Erinnerung.
Mike, komm, du bist doch der Fußball-Almanach hier.
Nein, es war noch
schon mal?
Nein, es gab's noch nie.
Das genau. Gab's auch keinen Fall aus dem Kopf sein.
Hast du jetzt einfach so per Dekret verfügt?
Ja. Ich bin ja schon fit für den Doppelpass, deswegen, nein, das gab's noch nie.
Ja, das ist richtig.
So, jetzt hast du mich natürlich schön in meinem Flow unterbrochen, weil man muss ja im Übrigen bei dieser ganzen Diskussion um die Art und Weise, wie professionell oder unprofessionell denn Traditionsvereine aufgestellt sind und man sich ja beispielsweise auch fragen könnte, warum die gesamte sportliche Kompetenz, die es beim Hamburger Sportverein gibt, warum die eigentlich nie in den Verein integriert worden ist. Also um jetzt mal, ich will jetzt nicht das Wort oder den Namen Felix Magath in den Mund nehmen, aber naja, aber
das ist ein sonderbarer Fetisch, Mike.
Na, aber nimmt mal zum Beispiel Horst Rubesch, der ja auch beim HSV gespielt hat.
Zu professionell.
Auch da ist ja die Frage, meinst du?
Ja, zu professionell, zu ruhig, zu
ja. Also da ist ja schon die Frage, warum die ganzen Vereinskoryphäen quasi nicht gehört werden, warum sie keine Rolle spielen, anders als beim FC Bayern, wo ja jeder mehr oder weniger versucht wird, in diesen Verein integriert zu werden.
Dass er einen Fanshop leitet.
Ja. Marcel Janssen selbstverständlich ist natürlich Präsident.
Ja, aber der hat den Fußball nie geliebt.
So. Und das ist schon
ist er doch beim HSV doch genau richtig.
aber muss man nicht eins sagen, ist nicht Horst Rubesch wahrscheinlich auch geflüchtet, als sie ihn angefragt haben, weil der Mann ist ja nicht nur Mittelstürmer gewesen und sehr erfolgreich Trainer der U21, der hat ja auch das Buch, ihr wisst es glaube ich, Dorschangeln geschrieben,
natürlich.
Vom Boot und an den Küsten. Und wenn der Mann weiß genau, der Fisch stinkt vom Kopf abwärts. So, und der geht doch nicht zum HSV.
Aber, Lukas, wenn er doch jetzt, also gemäß des Buches, wenn er zum HSV ginge, dann wäre es ja quasi vom Dorschangeln zum Durchhangeln. Und das wäre ja im Grunde genommen eine konsequente Fortführung des Lebenswerks, ne? Zumindest phonetisch.
Ja. Interessant wiederum ist ja, dass bei all diesen Traditionsvereinen, übrigens schnelle Prognose, ich glaube, eher erreicht der Hamburger Sportverein die Relegation als Werder Bremen. Ich bin mir sogar gar nicht so, ich glaube sogar sehr stark daran, dass der Hamburger SV die Relegation noch erreicht. Wobei es wäre natürlich eigentlich eine schöne Geschichte, wenn in der 93. Minute Dennis Diekmeier seinen zweiten Treffer in seiner Profikarriere schießen würde. Im Spiel natürlich jetzt letztes Spiel gegen Sandhausen. Das hätte schon ein bisschen was von Komik.
Aber das hättest du mal Horst Rubesch und Felix Magath in den 80ern erzählen sollen, dass der HSV irgendwann in der zweiten Liga geballt an Sandhausen und Heidenheim scheitert, wobei Heidenheim hat 50.000 Einwohner. Das Volksparkstadion hat 57.000 Plätze. Das geht doch eigentlich überhaupt nicht. Das ist doch allein vom Zahlenwerk her nicht möglich. Also, absolut. Wie blöd kann man sich anstellen? Aber es ist ja so, Heidenheim spielt ja gegen Arminia Bielefeld, die ja schon sicher Meister sind. Also, Bielefeld ist ja der FC Bayern der zweiten Liga. Die sind jetzt schon sicher Meister. Das heißt, die müssen jetzt darauf hoffen, dass ein Club und eine Mannschaft, bei der es um nichts mehr geht, einfach nur aus Kulanz die Heidenheimer schlägt. Ja. Das ist doch nun wirklich nicht die Voraussetzung, die du haben willst.
Am vor allem aus Kulanz und natürlich trotz massiven Katers, ne?
Ja. Ja, der eine hat massiven Kater und der andere einen schlechten Kader.
Nein. Aber ey, Heidenheim, wenn Heidenheim
zieh ich zurück, so richtig geil war der
nicht. Wenn Heidenheim aufsteigt, dann steigt ja jener Club aus, bei dem Marc Schnatterer spielt. Das muss man einfach auch nochmal sagen, der Kultspieler.
Ja.
Und das wäre natürlich eine geile Geschichte, weil was haben wir uns damals gefreut, als die Heidenheimer den Bayern im DFB-Pokal diesen Wahnsinns-Fight geliefert haben. Den haben wir zu dritt uns angeguckt. Und da dachte man so, boah, Heidenheim. Und die haben wirklich über Jahre, also ich möchte das mal nur mal kurz vergleichen, warum man Heidenheim dann auch den Relegationsplatz gönnen muss gegenüber dem HSV. Heidenheim hat seit 2007 mit Frank Schmidt den gleichen Trainer, der in Ruhe am Kader, am Verein, an der Aufstellung
seit basteln 2007.
Konnte und seinen Fußball Krass. Durchbringen konnte. Seit 2007, Frank Schmidt ist immer noch da. In der gleichen Zeit hatte der HSV Hüb Stevens, Joel, Labbadia, Moniz, Fee, Oenning, Cardoso, Arnesen, Fink, wieder Cardoso, Van Marwijk, Slomka, Zinnbauer, Knebel, wieder Labbadia, Gisdol, Hollerbach, Titz, Wolf und Hecking.
Hui. Und ich glaube, der einzige Trainer Weggang, für den der HSV nichts konnte, das war Martin Jol, weil den hätten sie gerne behalten, ja. Aber machen wir uns nichts vor, den hätten sie dann einfach 6 Monate später entlassen. So, ja. Also von daher
6 Monate, so lange?
Ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Aber es ist echt der Hammer, ne? Aber 2-7 ist natürlich im Profifußball echt mal, das sind ja Freiburger Dimensionen. Ist ja wirklich Wahnsinn.
Ja, wer hatte das letzte Mal geschrieben? Unser Freund Jan-Henrik Gruschetzki. Wenn Streich noch nächste Saison da ist, ja, hatten die Freiber in den letzten 30 Jahren, nee, in den letzten 20 Jahren oder so 3 Trainer, ne?
3 Trainer, ne? Also quasi Finke, Dutt und ja. Streich.
Ja.
Ja. Wobei Dutt war wie lange da? 3 Jahre oder so, ne?
Ja, aber ich sag jetzt mal irgendwas 20, 30, vielleicht waren es auch 40 Jahre, ich weiß es nicht so genau, aber auf jeden Fall eine Ewigkeit, wo wir in Berlin ja. schon sehr stolz waren, dass wir 5 Jahre Pardadei hatten, ne?
Wir haben noch gar nicht gratuliert, müssen wir tun, weil gerade an Minia Bielefeld zumindest mal gedroppt worden ist. Zum ja. Aufstieg nach 11 Jahren, 10 oder 11 Jahren, zurück in der Bundesliga, Arminia Bielefeld. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Muss ich ja auch mal sagen, in die Heimat nach Ostwestfalen. Aber man sieht natürlich.
Können die in Ostwestfalen eigentlich gerade feiern oder sind die alle eingezäunt wegen Tönnies? Man weiß das ja gerade nicht so genau, der aktuelle Stand.
Also ich kann euch sagen, meine Eltern leben ja noch in Gütersloh, die sind schwerst genervt.
Ja klar, genervt. Weil die, ohne Witz, dieser kleine Exkurs, es kann ja wirklich passieren, wenn der Vorschlag von Karl Lauterbach durchginge, könnte es passieren, dass der komplette Raum Gütersloh seine Reisefreiheit verliert. Damit die halt eben nicht so als Ex-Post-Tönnies Super Spreader ganz Europa noch mit verkeimen. Also es ist schon.
Was ich mich aber gefragt habe, sag mal, sind die Mitarbeiter von Tönnies nicht Schlachtenbummler im eigentlichen Sinne?
Interessant ist ja übrigens, wenn wir schon bei diesem Exkurs sind, ich glaube, wir haben sogar schon in dem Podcast darüber geredet, wie die Zustände allein in den Unterkünften in Gütersloh und Umgebung für Tönnies Mitarbeiter sind.
Ja.
Also offensichtlich ja etwas, was jeder gewusst hat, aber es kommt halt erst zum Tragen, dass man sich auch politisch anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, ob diese Zustände in einem Land wie Deutschland überhaupt erlaubt oder haltbar bis erlaubt sind. Ist schon interessant, dass dann ausgerechnet irgendwie mal wieder eine Pandemie, sprich ein mediales Großereignis oder auch mediales Großereignis irgendwie dazu führen muss, dass es zu Veränderungen gibt, beziehungsweise es überhaupt deutlich hingeguckt wird. Aber gut.
Man muss, 2014 ist in der Zeit eine ganz, ganz herausragende Reportage erschienen von der Kollegin Anne Kunze, die Schlachtordnung, hat auch mehrere Preise gewonnen, da geht es aber um einen niedersächsischen Betrieb, aber da kriegt man so Einblicke, also wenn dann osteuropäische Arbeiter in einem nahegelegenen Wäldchen schlafen, in Mulden, die sie ausheben und sich mit Blattwerk bedecken, so. Also das sind Zustände, es ist einfach, wo du so denkst, in welchem Land sind wir denn eigentlich? Ja, deswegen hat mich, ja. Also wer das Ding mal gelesen hat und dann abstrahiert auf das, was bei Tönnies los ist, kann halt nicht überrascht gewesen sein.
Ja, bittere Pointe, um diesen Exkurs dann auch wirklich abzuschließen, bittere Pointe ist, dass der Gesundheitsminister von NRW, Karl-Josef Laumann, den ich sehr dafür liebe, dass er so Begriffe immer, dass er das Ganze runterbricht, aber immer das Gefühl hat, der ist ja selber so Tagespflege und solche Begriffe. Man hatte, das ist immer, klingt immer, wenn er eine Rede und eine Pressekonferenz hat, klingt immer so nach Grillfest. Man wartet bei dem immer, egal was er verkündet, dass er gleich sagt, so jetzt ist Ruhe, jetzt wird das Fass angestochen. Und auf jeden Fall hat der quasi gesagt, sinngemäß, dass es ja fast ein Segen ist im Sinne des Infektionsschutzes, dass diese Rumänen und Bulgaren einfach komplett nicht integriert sind, dass sie dann mehr oder weniger zumindest nicht noch den Rest der Bevölkerung anstecken, weil die halt komplett unter sich sind. Also so geht gelungene Integration in Zeiten von von Corona.
Wo man aber einen wunderbaren Bogen schlagen kann zu Schalke, weil wir doch darüber gesprochen haben, dass ja jetzt, wo die Busfahrer auch noch entlassen wurden, ja, die letztendlich die Schalke-Spieler ja auch unter sich bleiben. Die haben ja auch nichts mit dem Rest von hier in diesem Fall Gelsenkirchen zu tun. Die sind das da ja auch nicht integriert in Schalke Nord.
Aber es ist auf jeden Fall so, dass das, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch System, dass wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt Schalke, jetzt wird's immer schlimmer, es wird noch schlimmer, jetzt wird Schalke zum HSV der Bundesliga, sagt der HSV, hold my beer, wir können das noch toppen.
Aber das ist auch lustig, dass du wirklich dich noch traust, nach den vergangenen 15 Spieltagen das Wort Schalke und System in einen Satz zusammenzupacken. Du tickst ja nicht richtig.
Was wir jetzt mal kurz zu Ende bringen müssen, ist die Würdigung von Arminia Bielefeld. Das ist also erstens willkommen zurück in der Bundesliga und zweitens muss man mal sehr deutlich auch einen großen Pfeil in Richtung Bielefeld für alle im Moment auch darbenden Traditionsvereine letztlich so dran haften, weil das ist ja im Grunde genommen das, was dort passiert ist, ist ja auch das Role Model eigentlich für viele, viele andere Vereine. Arminia Bielefeld stand vor der Insolvenz, Arminia Bielefeld hatte Schulden en masse und was gemacht worden ist, ist einfach ganz ruhig, ganz seriös zu arbeiten, sich auf der einen Seite natürlich um die sportlichen Belange zu kümmern, da aber auch nicht zu überdrehen, nicht durchzudrehen, sondern eben eine sehr harmonische, grundsolide Mannschaft dahinzustellen, die auch sehr homogen ist und vor allen Dingen in vielen Schlüsselpositionen einfach auch ohne große Veränderungen einfach gespielt hat. Die haben einfach das gemacht, was sie machen müssen in der zweiten Liga. Sie haben abgeliefert, sie haben gespielt und sie haben abgeliefert. Und auf der anderen Seite hast du halt mit dem Geschäftsführer Markus Rejek jemanden, der erstens Krisen gewohnt ist, weil er von 1860 München kommt und weiß, wie man es eben nicht macht. Und dann eben auch so ein ostwestfälisches Bündnis zusammengeschmiedet hat. Und alles aber irgendwie unter einem ganz ruhigen Radar. Da wurde einfach nur klassisch ohne Getöse gearbeitet. Jeder hatte seine Position. Der Präsident ist kein Lauter, sondern es ist ein sozusagen Verein da. Keiner, der sich vor die Kameras stellt. Keiner, der irgendwie den großen Empfang in der Loge pflegt oder ähnliches. Also das ist schon wirklich, also Bielefeld ist echt eine Blaupause, wie man es machen sollte.
Das ist der BVB des kleinen Mannes. Man muss es so sagen.
Ja, nur, dass sie als Erster die Saison abschließen.
Aber das ist doch wirklich, ich wollte ja aus Spaß sagen, da ist der BVB des Westens. Aber man muss ja so sehen, Bielefeld wird Erster, Bielefeld arbeitet solide und natürlich aus meiner Sicht eine Mannschaft, in der Vogelsammer spielt, ist natürlich, also hatte eh meine Sympathien von Anfang an. Aber es ist ja vor allen Dingen so, wenn man sich jetzt Aki Watzke wieder anhört, da mit seinen Sonnenkönig-Aussagen zum neuen TV-Vertrag, da ist man ja mal froh, wenn mal was Solides und was Hemdsärmeliges plötzlich in die Bundesliga zurückkommt. Also nach meinem Verständnis.
Schon, ja, total.
Schwarz-Weiß-Blau, Arminia und der HSV, das müssen wir natürlich auch nochmal kurz erwähnen. Arminia könnte es also nochmal richten, quasi für den Hamburger Sportverein. Das soll nicht unerwähnt bleiben, dass es ja zumindest eine kleine traditionelle Bande da zwischen den Vereinen gibt. Ja,
und welche Rolle spielt dabei Thomas van Heesen? Das muss man ja auch nochmal beleuchten.
So. Weil das eigentlich mit Power Ernst, ne? So, Power Ernst.
Power Ernst ist garantiert irgendwo, da müssen wir Kai Feldhaus fragen, garantiert wieder irgendwo in Südafrika angestellt gerade. Der pendelt ja zwischen den Orlando Pirates und den Kaiser Chiefs hin und her seit 20 Jahren und keiner merkt es. Aber es ist Arminia Bielefeld, großer Glückwunsch nach, was hast du gesagt, 11 Jahren Rückkehr?
Ja.
So, pass auf, nach 11 Jahren Rückkehr in die Bundesliga. Und jetzt muss man eins sagen, wir haben in der Bundesliga die neuen Unabsteigbaren. Der erste FSV Mainz 05 hat zum 11. Mal in Folge die Liga gehalten.
Ja, das ist echt krass.
Ja. Das ist ähnlich zu bewerten. Kleine Stadt. Man weiß nie so genau, wir hatten die Debatte mal, erinnert ihr euch?
Da muss der HSV erst noch hinkommen.
Ja, aber wir hatten in der Hinrunde dieselbe Debatte. Keiner von uns, und wirklich keiner von uns dreien, kriegt die Startelf von Mainz 05 zusammen. Oder die, geschweige denn den Kader. Also ich kann dir vielleicht 5, 6 Spieler nennen, aber ich weiß nicht, auf welchen Positionen die spielen und ob die überhaupt spielen. Und sie basteln's aber immer wieder zusammen, dass es reicht. So auch übrigens Mickys neuer Lieblingsclub. Also Micky ist ja nicht nur Söder-Fan, sondern auch Augsburg-Fan. Also auch richtig? Der FC Augsburg, von dem wir nie wissen, ist der eigentlich gerade 7. oder 17.
Ja.
Hat ja auch die Klasse gehalten. Aber trotzdem, ich fand das so schön, sie haben ja T-Shirts auch verteilt nach dem Abpfiff. War ja auch so ein Seitenhieb auf die Bayern. Die Bayern halt zum 8. Mal Meister und Mainz dann zum 11. Mal drin geblieben. Das fand ich schön, sich dann noch mit so einem Augenzwinkern zu verabschieden.
Ja.
So, und jetzt haben wir so viel über Traditionsvereine geredet, bei denen es funktioniert. Wir haben über Traditionsvereine geredet, bei denen es nicht funktioniert. Und was machen wir jetzt mit Werder Bremen? Also du bist leer. Genau, wir sind alle leer. Weil die Frage ist ja, also man könnte ja jetzt hergehen, der HSV macht es einem total einfach beispielsweise. Der erste FC Kaiserslautern, 1860 München, all diese Vereine machen es einem total einfach, weil man halt sehr schnell sieht, da ist sich an der einen oder anderen Stelle nicht richtig aufgestellt worden oder es gibt zu viel Eitelkeiten oder du hast einen Mäzen oder sogar einen Anteilseigner da drin, der die falschen Berater hat, andere Interessen hat oder einfach blöd ist.
Ja, das gibt's auch.
So, und bei Werder ist ja nichts von dem. Die arbeiten ruhig, die haben sportliche Kompetenz.
Das ist komplett anders.
Deswegen kannst du ja gleich in Ruhe dann deinen Punkt sagen. Also die arbeiten ruhig, die haben sportliche Kompetenz in den Verein integriert, die sind wirtschaftlich nie diejenigen gewesen, die irgendwelche Harakiri-Aktionen gestartet haben. Also im Grunde genommen sogar grundsolide gearbeitet haben. Wobei auch so langsam finanziell an die Grenzen gekommen. Was ist, und jetzt kannst du ja gerne, Lukas, was läuft bei Werder Bremen falsch?
Also erstmal ist das natürlich in der Führung ein wahnsinnig sympathischer Verein und vielleicht einfach auch zu sympathisch mit Baumann und Bode. Das sind ja auch alles Spieler, ich meine, mit denen bin ich zumindest in den 90ern groß geworden. Das sind einfach so Leute, deren Karriere verfolge ich schon ewig. Und für mich ist das immer ein großes Heimatgefühl, wenn ich Marco Bode auf der Tribüne sitzen sehe, weil das ist meine alte Bundesliga. Aber man muss eben sagen, wenn du jetzt Werder Bremen, und das Gedankenspiel hatten wir schon mal, wenn du jetzt Werder Bremen durch den VfL Wolfsburg ersetzt, nur als Name und all das, was dann mitgeliefert wird an Animositäten, an Gedankenspielen, dann hast du Folgendes. Du hast einen Europapokal-Anwärter, der vor der Saison auch sagt, wir wollen in den Europapokal. Also ist auch offensiv kommuniziert. Der am Kader schraubt, der sagt, pass auf, wir sind gut genug nach den letzten Jahren. So mit einem jungen, aufstrebenden Trainer. Dieser Verein rutscht dann unten rein und findet kein Antidote, kein Gegenmittel gegen die Krise, hält aber verzweifelt an diesem jungen, aufstrebenden Trainertalent fest, holt in der Winterpause Davy Selke. Also überleg immer noch mal, ich würde sagen, das ist der VfL Wolfsburg. Die halten am Trainer fest, die verpassen alle Ziele, dann holen sie Davy Selke und am Ende schaffen sie es nicht mal Mainz 05 zu schlagen, als sie müssen. Was würde auch bei uns in der Sendung hier über den VfL Wolfsburg an Häme und an Kritik hereinbrechen.
Ja, klar.
Aber es ist nun mal Werder Bremen und die haben diesen Werder Bremen-Bonus, weil es der letzte Dino ist, seit der HSV weg ist. Und das ist auch okay.
Und weil Beständigkeit halt einfach ein Gut ist, das in der Bundesliga natürlich viel zu selten immer gelebt wurde und wir dieses Gut derzeit über alles stellen. So, Beständigkeit, kein Aktionismus. Das ist ja erstmal sehr sympathisch und da fliegen einem natürlich die Herzen zu. Bleibt halt natürlich irgendwann die Frage.
Wenn Kofeld, drei Zitate von Kofeld, vielleicht auch nur zwei, aber Kofeld hat gesagt, ich bin der Richtige hier.
Ja.
So. Zweites, das Einzige, was mir noch Mut macht, ist die Tabelle. Drittens, ich bin so leer. Ja? Ein Abstieg in drei Zitaten. Und dann ist die letzte spielerische Idee, also war es vor ein paar Wochen noch, Pizarro einzuwechseln und dann im Spiel gegen Mainz irgendwann lange Bälle auf Osako. Der, ich weiß nicht genau, wie groß der ist, wahrscheinlich so wie ich. Ich bin auch nie ein Kopfballungeheuer gewesen, aber so, wenn du dann merkst, das ist die letzte taktische Finesse von jemandem, der jetzt über 1-2 Jahre, vor allen Dingen von so Menschen, die halt Fußballromantiker sind oder die einfach darauf stehen, dass das auch so ein lässiger Kerl ist, der Kohfeldt da, der neue Nagelsmann, dies, das.
Ja.
So, und da merkst du aber, der hat keine Antwort. Also eigentlich muss man den genauso kritisch bewerten wie David Wagner auf Schalke. Weil Werder Bremen hatte eigentlich einen guten Kader. Natürlich hatten die wieder eine unglaubliche Verletztenmisere. Aber wenn du am Ende, selbst wenn du dann unter Druck, wo du musst, nichts auf den Platz bringst und gegen Mainz einfach 3-1 verlierst, das ist einfach, das war ein Offenbarungseid. Und wenn dein Sturm lange Zeit aus Sargent und Davy Selke besteht, dann ist dann halt auch dann, und es ist halt so leid, es mir tut, ich habe viele gute Freunde, die sind Werder Bremen-Fans. Ich selber mag eine Bundesliga mit Werder Bremen mehr als ohne. Aber es ist einfach, also wenn sie runtergehen als 17., ist es nicht der unverdienteste Abstieg in den letzten 10
absolut,
Jahren.
Nein, absolut. Also das muss man ganz klar sagen. Es gibt genügend Argumente, die für einen Abstieg von Werder Bremen sprechen. Ja.
Und vielleicht das noch ergänzend, weil du gesagt hast gerade Sturm. Ich glaube, das ist die große Misere ja auch, dass es halt eben keinen konstanten Knipser gibt im Spiel von Werder Bremen. Ich glaube, Rashica mit 7 Toren ist der Top-Torjäger.
Ja.
Während um dich herum alle Vereine wie Mainz, Augsburg und so weiter Spieler haben, die mindestens 11, 12, 13 Mal geknipst haben in dieser Saison. Und da fängt es natürlich letztlich schon an.
Düsseldorf, Rufen Hennings, ne? Also als um mal einen Verein zu nennen, der so in der Tabelle ungefähr an derselben Stelle steht oder halt eben nicht an derselben Stelle, was ja jetzt das Problem für Bremen ist. Die haben mit Rufen Hennings einen, der hat, weiß ich nicht, 13, 14 Mal getroffen. Ja. Ich habe ja gesagt, in einer EM-Saison, die wir ja eigentlich gehabt hätten, hätte das wirklich so eine Überraschungsnominierung von Jogi Löw sein können.
Ja. Der hätte die Bild getitelt, der ist der Rheinbomber einer für Yogi. Das hätte die Bild gemacht. Aber man muss sagen, wenn ihr schon diese Schublade aufmacht, also wenn ihr schon reingreift in die Niederlechner, Rufen Hennings Schublade, in dieser ist auch eigentlich Niklas Füllkrug zu finden. Das ist auch einer, der ist für 14 bis 18 Saisontore gut. So einer, so ein bisschen wie der Wechhorst in Wolfsburg. Nur, das Problem ist, wenn du den dann holst und mit dem ja auch wirklich Hoffnung verknüpfst und der reißt sich sofort das Kreuzband, und er ist einfach nicht da. Also nur mal das Gedankenspiel zu Ende gedacht. Schaut euch nur den Anschlusstreffer gegen Mainz an, wie er dann den Ball noch erobert. Und was die für einen Moment für eine Power haben. Und das jetzt hochgerechnet auf eine ganze Saison mit einem fitten Niklas Füllkrug, ist natürlich, wo du sagst, ist auch viel Pech dabei.
Ja.
Aber wenn du dann kein Gegenmittel findest und nicht weißt, wie du das ausgleichst, also wenn sozusagen wenn der Kader keine Abwehrkräfte entwickelt gegen die Krise, dann gehst du halt runter. Und das hat Werder Bremen einfach nicht geschafft.
Ja, man, die sind dann halt auch in so einer da bist du dann halt eben in dieser Negativspirale und erfahrenere Trainer würden es wahrscheinlich oder womöglich hinbekommen, diese Blockaden zu lösen. Und das ist natürlich das, was ihm halt fehlt.
Und nicht umsonst wird ja jetzt der Name Max Kruse bereits schon wieder mit Werder Bremen in Verbindung gebracht.
Als Trainer?
Als
Trainer.
Der unlängst auf der Kölner Ehrenstraße gesichtet wurde in einer Jacke aus purem Pizzabelag, was ich toll fand.
Ich finde aber, also welche Straße? Also ich meine, die Ehrenstraße ist doch für Max Kruse gemacht, oder?
Ja, absolut. Ehrenmann, Ehrenstraße, nur konsequent.
So absolut. Ja. Nein, aber da war ja ganz oft eben auch der Punkt, dass genau diese Mentalität von Max Kruse in der Mannschaft fehlt. Also dieses Mitreißen, dieses doch nochmal was Überraschendes machen können, sich doch nochmal trauen, doch nochmal die Eier haben, eben dahin zu gehen, wo es weh tut, um diese Floskel mal irgendwie rauszuholen. Und das ist schon.
Dass der Eier hat, wissen wir ja. Und auch einen ziemlich großen Pimmel. Jetzt habe ich es wieder geschafft.
Alter. Oh mein Gott, wie schrecklich ist das eigentlich? Wie schrecklich ist das eigentlich?
Es ist so.
Ey, ich habe euch so gesagt, bitter. In jeder Folge, das ist mein Fight Club-Moment, in jeder Folge.
Liebe Kinder da draußen, passt auf. Passt auf, was ihr im Leben macht. Macht keine Fehler, macht keine Dummheiten und postet keine schlimmen Sachen in Social Media Kanälen. Sonst kommt nämlich der Onkel Lukas und vergisst das sein Leben nicht und wird es euch immer und immer wieder aufs Brot schmieren.
Ja, das ist richtig.
Apropos Onkel Lukas, unser Lukas hat heute Geburtstag.
Was? Echt?
Ja.
Mensch.
So, ich.
Lukas. Unsere Aufnahme, Lukas.
Unsere Aufnahme. Lukas, die Aufnahme.
Lukas Menzgel. Ach Mensch, wie schön. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch.
Ich habe nämlich, ihr seid ja nicht hier, ich bin ja alleine hier bei OMR. Ich habe nämlich Kuchen bekommen, wie ihr gerade hier sehen könnt. So.
So.
Ja, ihr hattet auch einen Kuchen. Hier standen, als ich reinkam, standen drei kleine Kuchen hier. Yeah. Und weil ihr nicht gekommen seid, sind natürlich Vincent und Konstantin gekommen und haben sie weggefressen.
Sind wie die Waschbären darüber hergefallen, ne?
So ist es.
Das ist ja klar, ja. Also kennt man sie.
So, also Happy Birthday mal an dieser Stelle.
Ja, Happy Birthday.
Guter Name auch.
Birthday?
Oh Gott, Alter. So, was haben wir denn jetzt? Es ist ja, wir haben ja noch hier so auf der Liste. Also man
ein
muss
paar Minuten haben wir noch, bevor ich mich dann wieder meiner Tochter widmen muss, die ja artig im Nebenraum gerade, wie sich das für einen guten Vater wie mich gehört, Fernseh guckt.
Das muss man auch mal würdigen an dieser Stelle, weil viele ja immer schreiben, dass sie es nicht mehr hören können, dass Micky immer so schnell wieder aus dem Podcast raus muss. Aber das muss man jetzt mal würdigen an dieser Stelle. Das ist quasi, du bist, das ist, was der Mann ja angeblich nicht können soll, Multitasking, kannst du gerade sehr gut, weil du podcastest an dieser Stelle und zwischendurch bespielst du auch noch deine Tochter, was ich ja sehen kann, weil wir hier per FaceTime verbunden sind.
Das ist richtig.
Das machst du bravourös.
Vielen Dank, vielen Dank. So. Ich bin ein leidenschaftlicher Vater.
Ja.
Dann sage ich jetzt noch, damit wir es wenigstens drin haben, auch nochmal den Kollegen Kai Feldhaus zitieren. Wenn nach dieser Saison die Personalie David Wagner bei Schalke nicht zur Diskussion oder zur Disposition steht, dann hat das nur was damit zu tun, dass der Präsident gerade andere Sorgen hat.
Schön.
Und das ist einfach.
Wieso, so, was ist denn da bei Tönnies? Was ist denn da?
Nein, aber man, oder sag mal so, MML als Bildzeitung titelt, David Wagner bleibt auf Schalke, Schwein gehabt. Aber es ist doch wirklich, ey, was haben wir uns gefreut.
Ist der Einzige, der da nicht geschlachtet wird.
Der,
ne?
Der Trauzeuge vom Klopp kommt in die Liga, der sich in England bewiesen hat, was haben wir in der Hinrunde, die haben 30
Der Sohn Punkte. Eines sardischen Eisenbiegers.
Die haben in der Hinrunde 30 Punkte geholt und wir haben schon wieder,
ne?
auch wenn Mike die Vizemeisterschaft unterschlagen wollte, haben wir aber gesagt, das ist die beste Schalker Mannschaft seit vielen, vielen Jahren und was ist denn da passiert?
Das ist aber ein Absturz, wie es ihn zuletzt meines Erachtens eigentlich nur bei Eintracht Frankfurt unter Michael Skibbe gab. Ja. Und da gibt es ja nun genügend Dinge, die da angeblich vorgefallen sein sollten. Und um es mit den Worten des großen Udo Lattek im Doppelpass, da ist was in der Mannschaft. Ich weiß noch genau, wie der Dieter Hoeneß, der Sören Lerby und der Augenthaler haben sich die Köpfe eingehauen und haben gesagt, Trainer, es hat nichts mit ihm. Egal. Auf jeden Fall, da muss irgendetwas sein, was so gravierend ist und eine derartige Dissonanz, denn sonst, also nein, 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 nein. Andererseits muss man aber auch sagen, ich meine, der FC Schalke, da bist du wieder bei Fischkopf. Da sind ja so viele Dinge gerade aus dem Ruder und so wenig Identität von oben nach unten, dass es ja eigentlich im Grunde genommen auch viel zu viel verlangt wäre von den Spielern, dass ausgerechnet diejenigen sind, die sich da für diesen Verein den Arsch aufreißen, wenn der Rest des Vereins offensichtlich sagt, ja.
Da muss ich nochmal das tun, was ich ja laut iTunes-Bewertung am besten kann, nämlich die Kollegen zitieren. So.
Ja.
Und da muss ich jetzt wieder den großartigen Philipp Seldorf hinzuziehen, der ja das schwere Los hat, nicht nur in der Saison den ersten FC Köln, sondern auch Schalke 04 zu begleiten, journalistisch. Hat unter der Überschrift Wagner hinterlässt einen hilflosen Eindruck getitelt, wenn Krisen zu etwas taugen, dann dazu das Repertoire eines Trainers kennenzulernen. Welche Antworten findet der Schalke-Coach auf die Probleme seines Teams? Mhm. Nicht viele.
Ja.
So, und das ist eigentlich das, da musste ich den Artikel gar nicht lesen, weil das steht einfach alles. Weil es ist wirklich, das ist ja der Lackmustest dafür, was ein Trainer kann. Genau übrigens wie bei dem von, aus meiner Sicht, ohnehin überbewerteten Kofeld. Wie reagiert ein Trainer auf die Krise? Und weder Kofeld noch David Wagen haben in den letzten 17 Spieltagen auch nur eine vernünftige Antwort gefunden, egal was sie probiert haben. Es hat ja nicht gefruchtet. Ja, und wenn du am Ende nur deshalb nicht die schlechteste Rückrundenmannschaft bist, weil noch der SC Paderborn in der Liga ist, dann weißt du auch. Wobei man auch sagen muss, ist natürlich großartig. Paderborn spielt eine noch schlechte Rückrunde und alle applaudieren, weil der Trainer so toll ist. Also das ist fantastisch. Du siehst auch, wie die Bewertung ist. Ne? Dass einer sagt, komm, wir haben ja alles versucht, wir bereuen nichts. Steffen Baumgart, wir bereuen nichts, wir gehen mit erhobenem Haupt zurück in die zweite Liga. Aber es sind nun mal auch andere Voraussetzungen, ob du Schalke 04, Werder Bremen oder Paderborn bist.
Absolut. Ja, ich werde Steffen Baumgart wirklich sehr vermissen mit dieser, wie gesagt, mit dieser Kappe und der Buchse. Immer dieses Flair von, sie können hier nicht parken. Was steht denn hier vorne? Was steht hier dran? Parken nur für Mitglieder vom Campingplatz. Hör mal, du Patschacke, sieh mal zu, dass du hier langsam vom Hof kommst. So halt. Und das fehlt mir so ein bisschen. Und
guck doch einfach mehr zweite Liga.
Ah, komm, jetzt aber so weit wollen wir auch nicht gehen.
Ich habe in den 90ern von meinem Vater damals ein Hansa Rostock-Trikot geschenkt bekommen, was mir heute noch passt. Das war also damals sehr, sehr, sehr groß. Ich habe das war noch mit Höffner als Werbung. Also Hansa Rostock hat Werbung für Höffner gemacht, für das Möbelhaus. Und ich habe das nur mir schenken lassen, weil ich Steffen Baumgart so geil finde und weil ich beim Fußballspielen den Kragen hochschlagen wollte. Weil Steffen Baumgart, was viele schon vergessen haben, ist deutsche Eric Cantona.
Stimmt. Hat den Kragen hochgeschlagen.
Immer.
Ja.
So
ja,
wie die Lamas. Hansa Rostock so hat so ein geiles Trikot gehabt, wo du das auch so machen konntest. Die hatten so einen weißen Kragen.
Weiß genau, mit
so
welches roten du meinst.
Streifen. Habe ich heute noch in der Schublade. Das ist eins der schönsten Trikots, was ich besitze. Wegen Steffen Baumgart.
Das war also quasi, da hat Lamartina seine Inspiration her und Camp David, die ja auch immer den Kragen hochschlagen, insbesondere gerne zu sehen auf Sylt. Da kommt die Inspiration her vom Trikot von Hansa Rostock. Das ist ja
wie absolut unwürdig.
Es ist halt wirklich was. Pass auf, ich erkläre das nochmal. Es ist wirklich was anderes, Mike. Ob du ein Manchester United, also ob du Eric Cantona bist und ein Manchester United Trikot den Kragen hochschlägst, oder ob du ein geiles Höffner Trikot von Hansa Rostock trägst, oder ob du, wie zum Beispiel auch Niko Kovac, den beschissenen Kragen von deinem beschissenen Polo Hemd hochklappst. Das ist nämlich was ganz anderes. Das
wollte ich nämlich gerade sagen, ob du Schrimps Ludger irgendwo auf Sylt bist oder Johannes B. Kerner, der dann irgendwie der Bunten sagt, hör mal, ich habe eine neue Freundin, kommt doch mal vorbei. Ich bin gerade in der Sansibar.
Kommt doch zufällig mal vorbei.
Ich bin hier gerade ganz romantisch in den Dünen unterwegs.
Ja, da muss ich dir sagen, wenn ich mich entscheiden muss, dann lieber Prolo statt Polo.
So, ja, übrigens, apropos Dinge, die zurückkommen und wieder in Mode geraten,
Arminia Bielefeld.
Herzlichen Glückwunsch an das Team von Sport1. The Return of the Scheiß DSF-Banner ist zurück. DSF, beziehungsweise Sport1, wie sie ja mittlerweile heißen.
Seit 20 Jahren.
Hat das Topspiel der zweiten Liga live wieder bekommen.
Nee, dann kann ich ja mein Premiere-Abo kündigen.
Du kannst dein Premiere-Abo auf jeden Fall kündigen. Kein Problem.
Und Arena?
Arena musst du mal gucken. Die haben irgendwie eine Kooperation, glaube ich.
Das ist doch übrigens, weil der TV-Vertrag jetzt für 22 verhandelt wurde, muss man sagen, hat TM3 noch die Champions League?
Mit Michael Pfad. Zweite Liga, Topspiel, das sind ja schon geile Partien. Das ist ja mitunter, fühlt sich ja wirklich ein bisschen an wie die erste Liga 1984. Ja. Und da kann man sich selber schon schön was zusammen suggerieren, würde ich mal sagen.
Das suggerieren ist auch schön, ja. Wobei man natürlich fairerweise dazu sagen muss, dass der TV-Vertrag ja erst in der übernächsten Saison gilt. Das heißt, Spiele vom Hamburger Sportverein sind dann, obwohl.
Nein. Wollte ich gerade sagen. Ja.
Nee.
Mit ein bisschen Glück ist Wolfsburg dann da auch wieder dabei, aber.
Aber man muss sagen, also weil du jetzt das noch aufgemacht hast, wirklich so vielleicht hinten raus nochmal, man darf das nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich wollte darüber gar nicht sprechen und habe dann heute Morgen gesehen, egal ob auf Kicker, auf Süddeutsche, überall nur Top-News, TV-Vertrag. Mhm. Also es wird gesplittet zwischen Sky und The Zone. Und dann und Sat.1 kommt wahrscheinlich zurück.
Ja, ja.
Mit Ran und Genial daneben. Und da freue ich mich auch drauf. Aber man muss einfach sagen, großartig, was jetzt passieren wird. Ich glaube, das wird uns noch die nächste Woche begleiten. Also werden wir es wahrscheinlich in der nächsten Woche noch mal intensiver behandeln können. Es ist ja jetzt wieder das Thema, die Schere, die aufgeht. Und du hast jetzt wieder zwei diametral entgegengesetzte Antworten oder Reaktionen auf die Verteilung des TV-Geldes. Was übrigens weniger ist diesmal. Also sie haben jetzt für 4 Jahre, gibt es 4,4 Milliarden. Statt vorher 4,62 Milliarden. Ja. Ich weiß nicht, was das in Millionen ist, deswegen habe ich einen Podcast. Aber muss man ganz klar sagen, aber aus Mainz und so kam sofort, ey, das ist jetzt die Möglichkeit, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Warum wird's jetzt nicht fairer verteilt? Und aus Dortmund kam sofort die Antwort, also postwendend, kam die Antwort von Aki Watzke, der sagte, ich bin der Meinung, dass der Status quo richtig ist. Wenn man versucht, die Zugpferde der Liga zu schwächen, dann schwächt man die ganze Liga. So, also der Verteilungskampf.
Der Trickle-Down-Effekt, so nach Ronnie Reagan, so Trickle-Down-mäßig, ja.
Sag mal so, der Verteilungskampf ist nachhaltig eröffnet und wir werden uns damit, glaube ich, wirklich, also weil es ist ja dieses Arm gegen Reich in der Liga. Ja. Und natürlich werden ihre Pfründe da verteidigen, die Bayern vor allen Dingen, die dann ab und zu mal wieder, also erst das ganze Geld nehmen und dann irgendwo ein Benefizspiel organisieren.
Ja, weil sie natürlich Richtung Europa schielen und da natürlich sich selber in der Position des SC Freiburg sehen und deshalb aus ihrer Situation betrachtet natürlich völlig zu Recht sagen, nee, komm, das müssen wir schön behalten, sonst enteilen uns die Großen in Europa.
Ich werde auf jeden Fall heute die Möglichkeit haben, bei der Future Week vom Zukunftsinstitut von Professor Hawks, werde ich heute Nachmittag mit Thomas Röttgermann, dem CEO von Fortuna Düsseldorf,
unserem Doppelpass-Freund.
Genau, über die Zukunft des Fußballs diskutieren. Und da werden natürlich genau die Fragen TV-Vertrag, Salary Cap und so weiter und so fort besprochen. Ich werde es in der nächsten Woche werde ich davon erzählen, wie es werden soll. Gut. Wie die Zukunft des Fußballs aussehen wird.
Kannst ja dann nochmal überlegen, weil du bist ja der Pressesprecher von St. Pauli und vom BVB in Personalunion. Du kannst mir dann ja auch nochmal im Vertrauen sagen, wie du eigentlich dieses Zitat von Aki Watzke findest oder ob du dem vielleicht sogar was abgewinnen kannst.
Sehr gut.
Ich kann es dir auch jetzt schon beantworten. Das ist halt letztlich die große Frage, was man will. Also ich glaube, das ist am Ende des Tages geht's darum,
Geld. Was
ja, aber der Punkt ist halt der, will man eine Solidargemeinschaft sein oder will man sozusagen das maximale
Geld.
das maximale
für mich zum Schotter, ey.
Das maximale für sich rausholen und wenn die Antwort der großen Vereine immer die ist, dass sie um internationale Titel mitspielen wollen und deshalb alles brauchen, was sie kriegen können, dann ist das eine Antwort, da muss sich letztlich jeder überlegen, was er will. So.
Und weil Kollege Beisenherz auf dem Sprung ist, verabschiede ich euch noch mit dem schönen Kampf der Memes und der Fotos. Es ist nämlich so gewesen, dass vor ein paar Wochen hat RB Leipzig etwas gepostet, nachdem Werner wieder eins seiner großartigen Tore, ein paar hat er ja gemacht, diese Saison erzielt hat. Ein Bild von Werner, wie er jubelt und dann auf, ich weiß nicht, ob es auf Twitter oder auf Instagram war, Haaland who? Und der BVB hat nach den zwei Toren von Haaland jetzt im Topspiel, was ja dem BVB die Vizemeisterschaft gesichert hat, nur zurückgeschrieben jetzt Erling Haaland.
So,
weil, eine bessere Antwort als zwei Buden gegen Leipzig kannst du halt auch nicht geben.
Ja, das ist richtig. Das ist aber, wenn man so weiß, wie die Social-Media-Abteilungen der Vereine funktionieren, weiß man auch, dass das wirklich das absolute Maximum der Dickhodigkeit war, was sich so Vereine in sozialen Netzwerken trauen. So, da kannst du schon von ausgehen, da haben die lange überlegt, ob sie sich das überhaupt gönnen.
Ja, 140 Zeichen Rhetorikkurs, das ist Wahnsinn. Ja. Den kannst du beim Denken zusehen.
Ist aber auch geil jetzt übrigens, dass wir so ein großes Fußballthema so gerade mal kurz gedroppt haben, um dann, nachdem wir es noch nicht mal ausdiskutiert haben, kurz nochmal über die Social Media Abteilung.
Aber du meinst mit der TV-Vermarktung?
Ja.
Aber ich habe doch ganz klar gesagt, Das ist so ein großes Thema und das wird uns die nächsten Wochen begleiten. Und nächste Woche, wenn dann die Meisterschaft zu Ende ist, können wir da doch auch noch mal dezidiert drüber sprechen. Dann hast du das auch noch mal ein bisschen gesehen. Genau, ja. Also das war übrigens mein Teaser. Ich habe hier einen riesen Cliffhanger gemacht, ja. So Sylvester Stallone-mäßig, so ein Cliffhanger. Und du machst den jetzt kaputt, als wäre das Ignoranz. Dabei habe ich einfach nur gedacht, das in zwei Minuten zu verarzten. Ich bin froh, dass du jetzt nicht wieder über die Steueraffäre von Cristiano Ronaldo sprechen willst auf die letzten Meter. Aber ich habe einfach gedacht, ey, das ist so ein Thema. Ich kenne nur zwei Zitate. Glaube mir, da wird in der kommenden Woche noch viel, viel mehr kommen. Und da können wir nächste Woche in Ruhe sprechen. Und so dann kann Micky sich nämlich aus Österreich melden und dazu dann mal seins sagen.
Genauso machen wir es.
Absolut. Also. war auch nur deshalb gemeint, weil der das Zitat auch von Watzke muss man natürlich irgendwie nochmal breiter beleuchten. Deswegen aber das machen wir.
Direkt, deswegen habe ich dich auch direkt sauber, journalistisch sauber angespielt, Mike Nöcker. Ja. Weil ich sehe aber den flehenden Blick des Kollegen, ich sehe euch ja beide, der quasi mit einem Bein schon im Nebenzimmer ist. Und ich möchte das gerne in physischer Anwesenheit aller drei, also M, M und L, dann machen, dass wir über so ein Thema einfach nochmal dezidiert sprechen, wenn wir auch mehr darüber wissen. Weil es ist einfach, es wird uns einfach begleiten. Das ist eine große Frage, auch gerade nach Corona. Wie wird das verteilt werden? Also klar, das Geld ist da, aber welcher Schlüssel, was ist die Zukunft der Liga? Das ist ja eh unser Thema. Und natürlich jetzt, wenn der letzte Spieltag vorbei ist, haben wir Zeit dafür.
Richtig. So, jetzt gib Ruhe. Ich muss nämlich nicht nur mich ums Kind kümmern, ich muss nämlich auch kacken. So, das war deutlich.
Gott.
Ja. So, also, ich wünsche euch noch einen schönen Lebensabend. Macht's gut. Habibi, ne? Und gib Ruhe. Ja,
du kannst in der Zeitlupe diese Woche noch lesen, was Stefan Effenberg für große Weltliteratur gehalten hat.
Ah, ich weiß genau was. Ja, freue ich mich sehr drauf.
Und nicht vergessen TikTok. Nicht vergessen unser TikTok-Kanal.
Nein, ja, natürlich.
Wir haben schon fast 400 Abonnenten.
Die TikTok. Micky, hau rein. Mach's gut.
Bis denn.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
So, jetzt sind wir endlich alleine.
Wir sind endlich allein, genau.
Da muss ich dir an dieser Stelle sagen, Mike, ich möchte dir für diese Worte danken und auch mit dir anstoßen. Und muss dir sagen, es ist jetzt, ich sitze ja hier an der Zeitlupe 1994, Stinkefinger, Stefan Effenberg, die Geburtsstunde des Tigers auch im selben Jahr. Es ist Wahnsinn, wie schnell man in der Fußballhistorie Rock Bottom erreicht. Also wenn es wirklich ganz nach unten durchgeht, durch Obdachlosen- und Arbeitslosenbeleidigungen, Alkoholfahrten, Oktoberfestexzesse. Es ist Wahnsinn. Stefan Effenberg, eine große deutsche Biografie.
Und wer das lesen möchte für den Newsletter, auf der fußballmml.de anmelden, dann bekommt ihr am Donnerstag, richtig? Die Zeitlupe.
Genau, Donnerstag.
Freihaus, gratis Freihaus in euren E-Mail-Account.
Und wenn man es schafft, den Bogen zu schlagen von Hans-Hubert Vogt zum Uerdingen-Russen, dann weißt du, es geht um Stefan Effenberg.
Sehr gut. In diesem Sinne, schöne Woche. Schön, dass ihr da
wart. Wo kann man das denn sehen oder hören, wo du da heute bist?
Das kann man, also ich kann dir einen Link schicken, glaube ich. Ich nehme an, Zukunftsinstitut bei YouTube würde ich mal ausprobieren.
Gut.
Es ist ansonsten ein digitaler Kongress, für den man auch bezahlen muss. Also Also wenn du mich so doll fragst, kann
ich. Ich hab dich jetzt mal gefragt, das hat mich interessiert.
Kann man unter futureday.network kann man gucken, wie man da reinkommt.
Hervorragend.
Ja?
Gut, und wenn du nicht vorher zum FC Chelsea wechselst, sehen wir uns nächste Woche, oder?
So ist es. Bis dann.
Mike, danke schön.
Tschüss.
Tschüss.